In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum Spiritu tuo.
Aus Psalm 46. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefen des Meeres. Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des Höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, in den Katechesen der vergangenen Wochen habe ich einige Aspekte der mittelalterlichen Theologie aufgezeigt. Doch der christliche Glaube, der zutiefst in den Menschen verwurzelt war, jener Jahrhunderte, hat nicht nur den Grund gelegt für große Werke der theologischen Literatur, sondern hat auch viele artistische Neuschaffungen inspiriert, die zu den größten aller Zeiten gehören, nämlich die Kathedralen, die wahre Glorie des Mittelalters. Tatsächlich war es so, dass während drei Jahrhunderten vom 11. Jahrhundert ausgehend in Europa ein gewaltiger Enthusiasmus verbreitet hat. Ein Chronist schreibt, es geschah das in der ganzen Welt, aber besonders in Italien und in Frankreich, man begonnen hat, die Kirchen wieder aufzubauen. Wenn auch viele noch in sehr gutem Zustand waren und eine solche Restaurierung gar nicht benötigt hätten. Es war wie ein Wettstreit zwischen einem und dem anderen Volk. Man konnte den Eindruck haben, dass die ganze Welt die alten Lumpen von sich werfen wollte und die weiße Weste neuer Kirchen anziehen wollte. Es ist tatsächlich so, dass fast alle großen Kathedralen und eine große Anzahl von Klosterkirchen von den Gläubigen restauriert wurden, soweit Rodolfo in seiner Geschichtsschreibung. Verschiedene Faktoren trugen dazu bei, dass dies möglich war. Vor allen Dingen politische Sicherheit, eine Zunahme der Bevölkerung, eine Entwicklung der Städte, des Handels und eine Zunahme des Reichtums. Außerdem wurden von den Architekten immer bessere technische Möglichkeiten geschaffen, um die Größe der Gebäude ausdehnen zu können und so die Stabilität, aber auch die Großartigkeit der Gebäude zu erhöhen. Es war besonders auch aufgrund des Wiederauflebens des Mönchtums, dass Abteikirchen errichtet wurden, wo die Liturgie würdig und feierlich gefeiert wurde, wohin die Gläubigen gerne gingen, um zu beten, auch um dort die Reliquien der Heiligen zu verehren, die Ziel vieler Wallfahrten waren. Es entstanden so die romanischen Kathedralen, die ganz lange große Kirchenschiffe bekamen, um viele Gläubige aufzunehmen. Sehr solide Kirchen mit dicken Mauern, mit ganz einfachen und wesentlichen Linien. Eine Neuheit wurde in den Skulpturen eingebracht. Die romanischen Kirchen waren Ort des monastischen Gebetes und des Kultes der Gläubigen. Und daher hatten die Künstler mit den Statuen besonders ein erzieherisches Ziel. Man musste in den Seelen, so dachte man, starke Eindrücke hinterlassen, damit diese Eindrücke und Gefühle helfen könnten, das Böse zu fliehen und das Gute zu tun. Das Dauerthema war Christus, der gütige und strenge Richter. Besonders wurden die Portale der romanischen Kirche verziert mit solchen Statuen, um zu zeigen, dass Christus die wahre Tür ist, die zum Himmel führt. Die Gläubigen, die durch diese Portale hineingingen, sollten in eine Zeit und einen Raum eintreten, der anders war als jene des Alltags. Innerhalb dieser Portale sollte Christus, der Herrscher, der Gerechte, der Barmherzige gefunden werden. Und die Gläubigen sollten in der Intention der Künstler einen Vorgeschmack der ewigen Herrlichkeit bekommen, wenn sie dort nun beten und Akte der Frömmigkeit setzen. Im 12. und 13. Jahrhundert, vom Norden Frankreichs ausgehend, hat sich eine andere Art der Architektur verbreitet, und zwar in dem Bau von gotischen Kathedralen. Dieser Stil brachte einige Neuigkeiten. Es war vor allen Dingen die vertikale Ausrichtung nach oben und die Helligkeit dieser Gebäude. Die gotischen Kathedralen zeigten eine Synthese von Glaube und Kunst, die ganz harmonisch durch die universale und bezaubernde Sprache der Schönheit ausgedrückt wurden. Und bis heute stehen wir voll Verwunderung vor diesen Gebäuden. Durch die Veränderung in der Architektur, nämlich durch die Spitzbögen, konnte man die Höhe dieser Gebäude bedeutend vergrößern. So wollte die Höhe dieser Gebäude zum Gebet einladen, und sie war selber ein Gebet. Die gotische Kathedrale wollte auf diese Art und Weise in ihren architektonischen Linien die Sehnsucht der Menschen, der Seelen zu Gott zum Ausdruck bringen. Außerdem wurden durch neue technische Lösungen die Außenwände durchbrochen. Man brauchte also nicht mehr die ganze Stabilität der Außenmauern, um dort dann farbige Fenster einsetzen zu können. Und so wurden die Fenster große leuchtende Bilder, ganz geeignet, um das Volk im Glauben zu unterweisen. Szene per Szene wurde in diesen Fenstern ein Heiligenleben, eine Geschichte oder sonstige biblische Ereignisse erzählt. Von diesen gemalten Glasbildern ergoss sich eine Flut von Licht auf die Gläubigen in der Kirche, um ihnen die Heilsgeschichte zu erzählen. Ein anderer Schatz der kathedralischen Kirche besteht in der Tatsache, dass an ihrer Erbauung und an ihrer Ausschmückung in verschiedener Weise, aber immer gemeinsam, die ganze christliche und zivile Gesellschaft beteiligt waren. Die Kleinen, die Großen, die Analphabeten, die Gelehrten. Denn in diesem gemeinsamen Haus wurden alle Gläubigen im Glauben unterwiesen. Die Bildhauerei der Gotik hat aus den Kathedralen wahre Kunstgalerien gemacht. Dort wurde das ganze Leben Christi von der Geburt bis zu seiner Erhöhung nach der Auferstehung dargestellt. Es wurde in dieser Zeit auch immer mehr die Menschheit Christi entdeckt. Sein Leiden wurde in sehr realistischer Weise dargestellt. Christus, der Leidende, wurde zu einem von allen geliebten Bild. und sollte dazu dienen, Reue über die eigenen Sünden zu empfinden. Es fehlten auch nicht die Persönlichkeiten des Alten Testaments, die dadurch den Gläubigen sehr nahe kamen, die die Kathedralen besuchten. Mit den Gesichtern voller Schönheit, Süßigkeit und Intelligenz entstand in der Gotik eine Frömmigkeit, die glücklich war und die auch ruhig war. Und es verbreitete sich auch eine Frömmigkeit, eine Marienfrömmigkeit, die Maria als junge, gütige Frau darstellte, aber auch als die Königin des Himmels, mächtig und barmherzig. Die Gläubigen, die die gotischen Kathedralen erfüllten, liebten auch sehr die Abbildungen der Heiligen leben. Die Heiligen als Fürbitter bei Gott. Es gibt auch in diesen Kathedralen hier und dort immer wieder auch Bilder aus dem ganz normalen Leben, Szenen vom Feld etwa. Aber immer erzählen diese Geschichten von Gott, an jenem Ort, wo die Liturgie Gottes gefeiert wurde. Wir können den Sinn, den eine gotische Kathedrale haben sollte, besser verstehen, wenn wir eine Inschrift lesen über dem Hauptportal von Saint-Denis in Paris. Dort lesen wir, Mensch, der du hier vorübergehst, der du die Schönheit dieser Pforten loben möchtest, lass dich nicht täuschen vom Gold, auch nicht von der Großartigkeit, sondern schaue vielmehr auf die viele Arbeit. Hier erstrahlt ein großartiges Bauwerk. Aber gebe Gott, dass durch dieses Bauwerk die Seelen leuchten mögen und sich auf den Sinn und sich auf den Weg zum wahren Licht, zum wahren Himmel machen, wo Christus die Tür ist. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte jetzt gerne zwei Elemente herausstreichen, die aus diesen beiden Kunstperioden auch für uns gut und wichtig sind. Das erste, die künstlerischen Höchstleistungen Europas der vergangenen Jahrhunderte kann man nur verstehen, wenn man den religiösen Geist versteht, der die Menschen bewegt hat. Ein Künstler, der immer die Begegnung zwischen Schönheit und Glauben herausgestrichen hat, Marc Chagall, hat geschrieben, dass die Maler über Jahrhunderte ihren Pinsel in jenes bunte Alphabet eingetaucht haben, das die Bibel ist. Wenn der Glaube, der in der Liturgie gefeiert wird, die Kunst trifft, dann ergibt sich eine wunderschöne Synthese, die von Gott sprechen möchte, die das Unsichtbare sichtbar machen möchte. Ich möchte das auch in meinem Treffen mit den Künstlern am 21. November erwähnen und ihnen wieder vor Augen halten, was für eine Freundschaft zwischen Spiritualität, der christlichen Spiritualität und der Kunst besteht. Und das wurde auch von den beiden Dienern Gottes, Paul VI. Und Johannes Paul II. Immer gefördert. Das zweite Element, die Kraft des romanischen Stiles und der Glanz der gotischen Kathedralen zeigt uns den Weg der Schönheit auf, der ein ganz besonders bevorzugter und schöner Weg ist, um sich dem Geheimnis Gottes zu nähern. Was ist die Schönheit? Jene Schönheit, die die Künstler aller Zeiten betrachtet haben und umgesetzt haben in ihre Sprache. Was ist diese Schönheit, wenn nicht der Reflex, die Spiegelung der wahren Schönheit, des göttlichen Wortes, das Fleisch angenommen hat? Der heilige Augustinus schreibt, frage die Schönheit der Erde, frage die Schönheit des Meeres und der Luft. frage die Schönheit des Himmels, frage die Ordnung der Sterne, frage die Sonne, die mit ihrem Glanz den Tag erhellt, frage den Mond, der mit seinem Schein die Dunkelheit der Nacht mindert, frage die Tiere, die sich im Wasser bewegen, die auf der Erde laufen, die in der Luft fliegen, Seelen, die sich verstecken, Körper, die uns sichtbar sind. Das Sichtbare lässt sich führen, das Unsichtbare führt. Frage sie, alle werden dir antworten. Schau uns an, wir sind schön. Ihre Schönheit macht sie erkennbar, diese wunderbare Schönheit. Wer hat sie wohl geschaffen, wenn nicht die unveränderliche Schönheit? Liebe Brüder und Schwestern, möge uns der Herr helfen, diesen Weg der Schönheit wieder zu entdecken als einen jener Wege, vielleicht als den schönsten und anziehendsten Weg, um dahin zu kommen, Gott zu treffen und zu lieben. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in den letzten Katechesen habe ich verschiedene Aspekte der mittelalterlichen Theologie behandelt, der Frage, wie man den Glauben zu denken und zu verstehen versuchte. Aber der Glaube äußert sich nicht nur in Wort und Schrift und ist nicht nur Gedanke, sondern er inspiriert auch große Meisterwerke der bildenden Kunst. Dazu gehören die eindrucksvollen romanischen und gotischen Kathedralen, von denen es auch in West- und Mitteldeutschland bedeutende Beispiele gibt. Denken wir an die romanischen Dome in Mainz, Worms, Speyer, Bamberg, Münster oder auch an die imposanten gotischen Kathedralen in Köln, Regensburg, Naumburg, Magdeburg und Halberstadt. In die romanischen Dome trat man durch ein mit reichem Skulpturenschmuck verziertes Portal ein, das Christus als die Tür, die zum Himmel führte, darstellte. Das ausgedehnte Langhaus ist wie ein Prozessionsweg und kennzeichnet die romanische Kirche als Ort monastischen Gebets, aber überhaupt als Raum des Betens, in dem wir in die Prozession der Heilsgeschichte eintreten. Ein Wandel des geistlichen Verständnisses zeigt sich dann im gotischen Kirchenbau, der von Nordfrankreich ausging. Das gotische Gebäude ist in die Vertikale zum Himmel hin ausgerichtet und die Wände sind durch große Fenster aufgebrochen. So wird das Gotteshaus zu einem lichtdurchfluteten Raum. Dieser will alle Schichten des Gottesvolkes im Glauben stärken, mit den Glasmalereien als bebilderter Heilsgeschichte, mit den ausdrucksstarken Skulpturen und den Reliquienscheinen, Schreinen, in denen die Heiligen sozusagen leibhaft anwesend sind. Beide Baustile bringen zum Ausdruck, dass die Schönheit ein bevorzugter Zugang zum Geheimnis Gottes ist. Die gläubigen Künstler versuchten in ihre Sprache zu übersetzen, was sie als Widerschein des Glanzes des fleischgewordenen Gotteswortes erfahren hatten. Der Glaube verbindet sich mit der Kunst zu einem tiefen Einklang, in dem das Unsichtbare sichtbar wird, der unsichtbare geheimnisvolle Gott sich doch sichtbar unseren Sinnen zeigt. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Gäste, die vielen Zeugnisse großer christlicher Kunst, die wir hier in Rom und in unserer Heimat sehen, laden uns ein, Gott für die Macht seiner Liebe zu danken, mit der er uns Menschen auch durch die Schönheit nahe kommt. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt in der ewigen Stadt.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, Amen. Sicut et nos dimittimus, debitor nibus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.